Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu Glaube mit Zukunft. Das heute ist unser 1, 2, 3, 4, 5. Abend, ja. Und wir beschäftigen uns heute mit einem schwierigen Thema. Einem Thema, was über Jahrhunderte dafür gesorgt hat, dass unheimlich viele Menschen Angst davor hatten, sich mit dem Christentum überhaupt auseinanderzusetzen. Die Frage heute ist, gibt es eine ewig brennende Hölle? Und wenn ja, wo? Damit beschäftigen wir uns heute und wir schauen uns an, was die Bibel dazu sagt. Was sagt die Bibel dazu, was mit denen passiert, die das Geschenk Jesu gewissermaßen nicht angenommen haben? Beziehungsweise was passiert, wenn Leute ganz viele böse Dinge tun? Wo kommen die hin? Was passiert mit denen? Und bevor wir damit anfangen, würde ich vorschlagen, dass wir erstmal wieder zusammen beten und dass wir Gott einladen, dass er bei diesem Bibelstudium heute Abend dabei ist. Himmlischer Vater, ich danke dir vielmals, dass du uns die Möglichkeit gibst, jeden Abend ein kleines bisschen was von dir zu hören, von deiner Liebe und Gnade und Güte. Heute beschäftigen wir uns mit einem schwierigen Thema und ich bitte dich ganz sehr, dass du mit deinem Heiligen Geist anwesend bist und dass du dieses Studium führst und leitest, dass du uns begleitest, sodass wir die richtigen Antworten finden, die Antworten, die wirklich biblisch sind und die Antworten, die uns sozusagen auch ein Stück Hoffnung geben. Ich danke dir vielmals, dass du bei uns bist. Amen. In wenigen Tagen ist Reformationstag. Und der Reformationstag ist am 31. Oktober. Und da wird gefeiert, dass Martin Luther im Mittelalter angeprangert hat, dass es ein sogenanntes Ablasssystem gab. Ablass bedeutete, man kann sich mit seinem Geld von seinen eigenen Sünden, also von seiner Schuld, von seinen schlechten Taten, die man getan hat, freikaufen. Martin Luther hatte das damals angeprangert durch seine berühmten 95 Thesen. Er hat es außerdem angeprangert durch verschiedene Schriften, die er verbreitet hat. Und er hat den Menschen damit auch so ein Stück die Angst nehmen wollen. Martin Luther selbst hatte sehr viel Angst, als er über das Thema Hölle und über das Thema Tod nachgedacht hat. Er hat immer gedacht, ich reiche nicht zu. Ich reiche nicht zu dafür, dass ich in den Himmel komme und ich werde viele, viele Jahrhunderte im Fegefeuer schmoren müssen, bevor ich dann letztendlich die Möglichkeit habe, in das Himmelreich einzugehen. Und im Mittelalter, da wurde das auch sehr anschaulich dargestellt. Damals hat man auf dem Marktplatz hat man Theaterspiele aufgeführt. Und diese Theaterspiele, die enthielten im Grunde genommen immer ein Thema. Es gab einen Teufel und der hat die Ungläubigen, die sündigen Menschen mit seinem Dreizack gequält und hat sie in das Feuer reingezogen und hat sie dann letztendlich dort schmoren und brennen lassen. Und viele Leute haben deswegen eine ganz, ganz große Angst vor Gott entwickelt und haben deswegen sehr, sehr viele Probleme damit gehabt, einen liebenden Gott sich vorstellen zu können. Heute reden Christen nicht mehr gern über die Hölle. Die Hölle ist eher noch so ein Randthema, was man irgendwann mal gehört hat, womit man sich aber nicht so richtig beschäftigen möchte. Und die Vorstellung von dieser Art Hölle, dass jemand hunderte von Jahren in einem Fegefeuer schmoren muss, die finde ich ehrlich gesagt auch ziemlich grausam. Und das passt für mich ehrlich gesagt mit einem liebenden Gott nicht so richtig zusammen. Und das war ja auch das Dilemma, in dem Martin Luther zur damaligen Zeit steckte. Ein ewiges Leid in einem Feuer und man hat nicht das Recht zu sterben, sondern muss Gottes Gericht über sich ergehen lassen. Das ist das, was damals so im Wesentlichen verbreitet wurde. Über die Hölle wurde in der Vergangenheit viel geredet und sie wurde sehr viel als Drohmittel benutzt. Die Frage ist, was sagt eigentlich die Bibel dazu? Was sagt die Bibel zum Thema Hölle? Gibt es diesen Ort Hölle überhaupt? Und wenn ja, was meint sie eigentlich damit? Der Theologe Martin Lohmann ist von der FEG, der Freien Evangelischen Gemeinde in München, und der hat gesagt, die Hölle gehört zum christlichen Glauben dazu. Sie muss im Gespräch mit Nichtchristen erwähnt werden. Und, lieber Herr Lohmann, falls Sie heute zuhören, das machen wir heute einfach mal. Wir beschäftigen uns heute mal mit der Hölle. Wir lesen dazu als erstes einen Text, den wir in Matthäus 25 in den Versen 33 bis 46 finden. Und ich erkläre mal kurz, in welchem Zusammenhang dieser Text steht. Jesus gibt seine letzte große Abschlussrede, bevor er ans Kreuz geht. Und er gibt in dieser Abschlussrede einen Blick darauf, was in Zukunft passieren wird, beziehungsweise auch, wie Gott Gericht halten wird. Mit einem Teil dieses Textes haben wir uns schon beschäftigt, nämlich am ersten Abend, da ging es um Matthäus 24, über die Sachen, die in der Endzeit passieren werden. Da war von Hungersnöten und Erdbeben und allen möglichen Dingen die Rede und da wurde auch darüber geredet, dass die Liebe bei vielen Menschen erkaltet. Und im Anschluss daran liefert Jesus einige Gleichnisse, wo er gewissermaßen erklärt, wie das Ende der Welt aussehen wird, beziehungsweise wie gerichtet wird und welche Dinge dann noch so passieren werden. Und in Matthäus 25, ab Vers 33, geht es jetzt um das sogenannte Weltgericht, wo Jesus aufzeigt, wer sozusagen gerettet wird und wie das Verfahren letztendlich ablaufen wird. Und da steht, und wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke zur Linken. Da wird dann der König sagen zu denen zu seiner Rechten, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dir zu essen gegeben? Oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden gesehen und haben dich aufgenommen? Oder nackt und haben dich gekleidet? Wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Und der König wird antworten und zu ihnen sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, einem dieser meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Ich breche an dieser Stelle mal kurz ab und sage ein paar kleine Anmerkungen. Die Menschen, von denen hier die Rede ist, das sind die, die Jesus wirklich nachgefolgt sind. Die einfach so anderen Menschen Liebe gezeigt haben, ohne dass es von ihnen gefordert wurde. Sie haben es getan, weil es ihrem Wesen entspricht. Es ist ein Wesen, was ein vollständig helfendes Wesen darstellt. Das heißt, wir können hier sehen, dass Jesus voraussetzt, dass eine Herzensänderung stattfindet. Also, dass man gewissermaßen sich als Mensch so verändert, dass es für uns keine Last mehr ist, anderen Menschen gute Dinge zu tun. Jesus fordert nicht gute Taten als Mittel zur Erlösung, aber er sagt, wenn ihr erlöst seid, dann werden diese Dinge passieren, dann werdet ihr diese Dinge tun. Es wird ein Automatismus für euch sein, anderen Menschen zu helfen oder auch zum Beispiel das Evangelium zu verkündigen. Und dann geht's weiter ab Vers 41, da ist die andere Gruppe. Dann wird er auch sagen zu denen zur Linken, geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir nicht zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir nicht zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich nicht gekleidet. Ich bin krank und im Gefängnis gewesen und ihr habt mich nicht besucht. Dann werden sie ihm auch antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig und durstig gesehen oder als Fremden und nackt oder krank oder im Gefängnis und haben dir nicht gedient? Dann wird er ihnen antworten und sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr nicht getan habt, einen von diesen Geringsten, das habt ihr mir auch nicht getan. Und sie werden hingehen, diese zur ewigen Strafe, aber die Gerechten in das ewige Leben. Die Bibel erwähnt hier, man hat es sehen können in Vers 41, das sogenannte ewige Feuer. Und das ewige Feuer ist es bereitet, denen, die Jesus nicht nachgefolgt sind, denen, die gewissermaßen nicht seinen Willen getan haben, und denen, die letztendlich ja dem Teufel sozusagen nachgefolgt sind. Und es ist gleichzeitig auch dem Teufel und seinen Engeln bereitet. Wir haben letzte Woche Freitag, als diese Vortragsreihe losging, über einen sogenannten Kampf im Himmel gesprochen. Und da gab es den Teufel und seine Engel, die gegen Gott gekämpft haben. Und diese werden am Ende der Zeiten, so sagt es die Bibel, vernichtet werden, genauso wie alle diejenigen mit Strafe zu rechnen haben, die nicht Jesus nachgefolgt sind und die nicht das getan haben, was gewissermaßen, ja, er möchte, dass wir tun, nämlich Gutes den Menschen tun. Bevor das Urteil jedoch gefällt wird, hält Gott erstmal Gericht. Das ist etwas, was wir hier sehen können. Also Gott konfrontiert die Menschen gewissermaßen mit den Dingen, die sie getan haben oder denen, die sie nicht getan haben. Und hier gibt es aber einen Unterschied. Es gibt den Unterschied, dass es auch wir als Christen manchmal schlechte Dinge tun, dass in dem Moment aber Jesus für uns in die Bresche springt, dass er sagt, für diese Schuld habe ich bezahlt, dieserjenige hat mich angenommen und ihm tut es ja leid, was er getan hat. Und deswegen wird Gott diese Schuld nicht anrechnen. Und wir sehen hier, dass die Menschheit gewissermaßen in zwei Teile geteilt wird. Die einen, die voll Herzens, mit ganzem Herzen mit Jesus gelebt haben. Die anderen, denen Jesus egal war und die gewissermaßen nur das getan haben, was ihnen am besten tat. Und die gewissermaßen ein sehr, sehr egoistisches Lebensbild an den Tag gelegt haben. Der Text scheint das ewige Höllenfeuer zu bestätigen, wenn wir hier in Vers 41 von einem ewigen Feuer lesen und dann nochmal in dem letzten Vers von einer ewigen Strafe. Wir müssen aber mal schauen, wie der Begriff ewig in der Bibel eigentlich so benutzt wird. Denn das ist das Problem, was wahrscheinlich auch dieses ewige Höllenfeuer im Mittelalter hervorgerufen hat. Man liest einen Text aus dem Zusammenhang und man erkennt gar nicht, so und so wird ewig in der Bibel eigentlich verwendet. Mit ewig ist in der Regel nicht gemeint, dass diese Strafe ewig ist. Es steht ja auch nicht hier etwas von einer ewigen Strafe, sondern beziehungsweise von einem ewigen Strafen, sondern von einer ewigen Strafe. Das heißt, das ist ein Unterschied, der hier stattfindet. Ewig bedeutet nicht, dass die Strafe an sich ewig ausgeübt wird, sondern ewig ist nur das Resultat, das Endergebnis, was dabei rauskommt. Und das ist wichtig, wenn wir über dieses Thema ewiges Höllenfeuer nachdenken. Das heißt, ewig ist nicht das Höllenfeuer, sondern ewig ist das Resultat aus dem Feuer, von dem gesprochen wird. Das bedeutet zum Beispiel, dass jemand, der sozusagen nicht Jesus nachgefolgt ist, dass dieser nicht ewig brennen wird und das ewig erleben wird, wie er brennt, sondern dass letztendlich das Resultat ewig sein wird, nämlich der Tod, der aus diesem Feuer folgen wird. Und das ist wichtig, wenn wir über dieses Thema nachdenken. Es ist nicht ein ewiges Strafen, es ist ein ewiges Resultat, das aus der Strafe folgt. Ja? Und das ist ganz, ganz doll wichtig, weil man, wie gesagt, diese Texte auch falsch verstehen kann. Und ich möchte das nochmal anhand einiger Stellen in der Bibel beweisen. Es gibt zwei Städte, die in dem Alten Testament als besonders sündhaft bezeichnet werden. Das sind Sodom und Gomorra. Und Sodom und Gomorra, die waren damals bekannt dafür, dass dort zum Beispiel sehr viel Kindesmissbrauch geherrscht hat, dass es dort auch sehr, sehr große Anzahl und sehr, sehr große Ausweitungen von Homosexualität gab, die ich als Christ nicht für gut heißen kann. Aber wie gesagt, man muss die Menschen lieben und nicht die Art und Weise, wie sie ihr Leben leben. Und das halte ich für wichtig. Und damals gab es auch sehr viele Gewaltverbrechen in Sodom und Gomorra. Das heißt, und die Bibel benutzt das auch als Symbol für die Endzeit. Das heißt, hier findet man schon viele Elemente einer Welt, deren Boshaftigkeit sich verselbstständigt hat. Und das halte ich für wichtig, wenn man darüber spricht, über dieses ewige Feuer, dass man sich Sodom und Gomorra mal als Beispiel anschaut. Und da gibt es einen Text in Judas Kapitel 7, der ebenfalls von einem ewigen Feuer spricht. Das heißt, Judas Kapitel 7 stimmt in dem Fall nicht, es ist Judas Vers 7, er hat nur ein einziges Kapitel. Judas findet sich in den Lutherbibeln übrigens kurz vor der Offenbarung. Also, falls Sie da jetzt gerade mal selber am Suchen sind, schauen Sie mal in Ihre Bibeln rein. Judas Vers 7, da steht, so sind auch Sodom und Gomorra und die umliegenden Städte, die gleichermaßen, wie sie Unzucht getrieben haben und anderen Fleisch nachgegangen sind, zum Beispiel gesetzt und leiden die Pein des ewigen Feuers. Die Frage ist, brennt Sodom und Gomorra heute noch? Ich glaube nicht. Ich zumindest habe noch keinen brennenden Ort in dieser Welt gesehen. Also brennende Orte schon, aber nicht Sodom und Gomorra. Und sie brennen ja nicht seit ewigen Jahrtausenden. Das heißt, wenn die Bibel von ewigem Feuer spricht, bedeutet das nicht, dass das Feuer ewig brennt, sondern dass das Resultat ewig ist. Also das heißt, Sodom und Gomorra haben gebrannt und das Resultat davon war, dass sie ewig vernichtet waren, dass sie bis heute nicht mehr aufgebaut worden sind und dass sie jetzt irgendwo in der Gegend dort vergraben sind. Und es gibt auch schon Leute, die nach diesen Städten erfolgreich gegraben haben und die sie gefunden haben, Sodom und Gomorra. Also diese Städte gibt es definitiv. Ja, also die Stadt wurde durch Feuer vom Himmel zerstört. Das Feuer brennt aber nicht mehr, sondern das Resultat ist endgültig. Und in 2. Petrus 2, Vers 6 steht sogar noch eine Ergänzung dazu. Wenn man sich das mal anschaut, 2. Petrus 2, Vers 6, da steht Folgendes über Sodom und Gomorra. Darum steht in der Schrift, das war der falsche Text, das war 1. Petrus 2, Vers 6, 2. Petrus 2, Vers 6, da steht, und hat die Städte Sodom und Gomorra zu Schutt und Asche gemacht und zum Untergang verurteilt, damit ein Beispiel gesetzt, den Gottlosen, die hernach kommen würden. Also wie gesagt, das Feuer an sich ist nicht ewig, das Resultat ist ewig. Das müssen wir im Kopf behalten. Wenn die Bibel von Ewigkeit spricht, bedeutet das, dass das so lange geht, bis etwas abgeschlossen ist, bis das Resultat ewig ist. Und das heißt in dem Fall auch bei ewigem Leben, wenn ich ewig lebe, wird dieses Leben niemals abgeschlossen sein, also ist es ein ewiges Leben. Aber bei einem Resultat, was aus einem Feuer zum Beispiel kommt, bedeutet das, dass das Resultat dieses Feuers ewig bleibt. Wir schauen mal weiter. Es gibt noch ein zweites Beispiel, was ich zum Thema Ewigkeit bringen möchte. Und das findet sich in Jeremia 17, Vers 27. Jeremia 17, Vers 27. Da steht, werdet ihr aber nicht auf mein Gebot hören, den Sabbattag zu heiligen. Der Sabbattag ist der Samstag in der Woche und das ist der Feiertag der Juden, beziehungsweise auch unser Feiertag, den wir als Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten halten. Das nur mal als Anmerkung. Und keine Last am Sabbattag zu tragen durch die Tore Jerusalems, so will ich ein Feuer in ihren Toren anzünden, das die festen Häuser Jerusalems verzehrt und nicht gelöscht werden kann. Und auch hier ist es so gewesen, Gott hat Jerusalem endgültig zur damaligen Zeit für diese Zeit zerstört. Das Resultat war endgültig vollkommen. Die Frage ist, was passiert jetzt eigentlich mit diesem sogenannten Höllenfeuer? Was ist da jetzt eigentlich dran? Was passiert am Ende der Zeiten, wenn Gott kommt und Gericht halten wird? Gestern haben wir über die Wiederkunft Jesu geredet. Wir haben darüber geredet, dass Jesus wiederkommen wird und dass er mit dem ganzen Ärger, mit diesen ganzen Grausamkeiten, die hier auf dieser Erde passieren, dass er damit ein Ende machen möchte. Und ehrlich gesagt, ich freue mich schon auf diese Zeit, weil ich schon wieder von schlimmen Dingen heute im Radio gehört habe. Und wie gesagt, schauen Sie mal die Nachrichten an. Das ist wirklich die Hölle los auf der Erde. Und da kann man mal wirklich das Wort Hölle auch wirklich sinngemäß gebrauchen. Ja? Und ich bin ehrlich gesagt sehr froh, dass Jesus auch mit der Sünde, wie er das in der Bibel sagt, ein Ende machen möchte. Er sagt, dass er, wenn er wiederkommen wird, wird die ganze Sünde auf dieser Welt ein Ende haben. Dann wird es damit vorbei sein. Wird es diese Sünde nicht mehr geben. Was passiert jetzt also mit denen, die Jesus nicht nachgefolgt sind? Das wollen wir ja heute klären. Wir haben da schon im Gleichnis, was wir vorhin gelesen haben, von den Schafen und den Böcken, einige Sachen gesehen, dass zwei Völker am Ende übrig bleiben werden. Die einen werden das ewige Leben haben und die anderen werden eine Strafe erleiden müssen. Und wir wollen jetzt mal gucken, was diese Strafe ist. Psalm 37, Vers 20 ist der nächste Text. Und in Psalm 37, Vers 20, da steht Folgendes. Da steht, denn die Gottlosen werden umkommen und die Feinde des Herrn, wenn sie auch sind wie prächtige Auen, werden sie doch vergehen, wie der Rauch vergeht. Hier können wir das Ergebnis sehen. Nicht das Feuer ist ewig, sondern das Resultat. Die Menschen, die Gott nicht nachfolgen, die nicht seine Wege gehen, die gewissermaßen keine Bekehrung in ihrem Leben vollführen, die sich nicht für Jesus entscheiden, werden zu diesem Zeitpunkt, wo Jesus Gericht halten wird, und das ist die knallharte Realität, einen zweiten ewigen Tod erleben. Das ist das Resultat. Und der Grund dafür ist relativ einfach, und darauf will ich gleich noch eingehen. Würden Sie in einer Welt leben wollen mit einem Herrscher, der nicht Ihre Ideale der nicht ihren Idealen folgt, die sie sich wünschen. Wenn sie darauf und dran sind und gerne Menschen umbringen, würden sie nicht in einem Königreich leben wollen, wo jemand, der sie gewissermaßen dafür verurteilen wird, sie sofort zur Strecke bringt. Ja, würden sie nicht wollen. Sie würden auch nicht wollen, dass sie in einem Königreich leben oder in einem Staat leben, wo es gewissermaßen ein großes Problem ist, ihre eigene Freiheit auszuleben. Würden sie nicht wollen. Und so gibt es viele auf dieser Welt, die irgendwie in Staaten leben, wo Prinzipien gelebt werden, die nicht ganz so den Wünschen der Bevölkerung entsprechen. Ja? Ein Beispiel dafür haben wir in Nordkorea. Viele Menschen dort, und das Interessante ist, der Herrscher selbst leben nicht gern in diesem Land. Kim Jong-un ist dafür bekannt, dass er westliche Filme und Serien liebt. Sehr interessant. Aber er verbietet es gleichzeitig seinem Volk. Und ehrlich gesagt, wenn Sie gerne eine Fernsehserie gucken wollen und Sie dürfen die nicht gucken, würden Sie doch nicht gerne in diesem Staat leben, oder? Und genauso ist das auch mit den Menschen, die sich gegen Jesus entscheiden. Sie entscheiden sich bewusst gegen Jesus. Sie wollen nicht in seinem Königreich leben. Und das ist das Wichtige bei dieser ganzen Geschichte. Wir blättern mal weiter, ebenfalls im Psalm 37. Da steht noch ein zweiter Text. Nämlich Vers 36, da steht, da kam ich wieder vorbei, obwohl ich lese mal Vers 35 noch dazu. Ich sah einen Gottlosen, der pochte auf Gewalt und machte sich breit und grünte wie eine Zeder. Da kam ich wieder vorbei, siehe, da war er dahin. Ich fragte nach ihm, doch ward er nirgends gefunden. Mit den Menschen, die sich gegen eine Regierung Gottes entschieden haben, die in diesem Reich nicht leben wollen, wird es so sein, dass sie nicht mehr gefunden werden, nachdem Gott dieses Urteil gewissermaßen vollführt wird. Es steht sogar an einer Stelle im Bibeltext, dass es so sein wird, als wären sie niemals gewesen. Wir lesen einen weiteren Text in Malachi 3, Vers 19 bis 21. Malachi ist das letzte Buch im Alten Testament. Also wenn Sie den Matthäus leicht finden, blättern Sie mal ein paar Seiten weiter vor und dann finden Sie dort den Malachi. Malachi 3, Vers 19 bis 21. Da steht Folgendes. Denn siehe, es kommt ein Tag, der brennen soll wie ein Ofen. Da haben wir wieder dieses Feuer. Da werden alle Verächter und Gottlosen Stroh sein. Und der kommende Tag wird sie anzünden, spricht der Herr Zebaoth. Und er wird ihnen weder Wurzel noch Zweig lassen. Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit und Heil unter ihren Flügeln. Und ihr sollt herausgehen und springen wie die Mastkälber. Das stelle ich mir persönlich sehr lustig vor. Ihr werdet die Gottlosen zertreten, denn sie sollen Staub unter euren Füßen werden an dem Tage, den ich machen will, spricht der Herr Zebaoth. Diejenigen, die sich gegen Jesus entscheiden, werden damit leben müssen, dass sie zu Staub werden durch dieses Feuer, von dem hier die Rede ist. Sie werden also nicht ewig brennen, so wie über Jahrhunderte gelehrt wurde, sondern stattdessen werden sie einen ewigen Tod sterben. Ja, und das kann ich heute nicht oft genug sagen, denn diese Lehre, die ist in den Köpfen der Menschen immer noch drin. Die Menschen denken immer noch zum Teil, es gibt ein ewig brennendes Feuer. Und wenn man heute noch in so manche Kirchgemeinde geht, da wird immer noch gebetet, beschütze uns vor dem ewig brennenden Feuer der Hölle. Ich finde das unheimlich angstmachend. Wir gehen jetzt in das letzte Buch der Bibel. Und das letzte Buch der Bibel, da finden sich auch sehr interessante Hinweise auf diese sogenannte Hölle, auf das, was sozusagen mit der Hölle gemeint ist. Ja, Offenbarung 20, Vers 10 ist das nächste Kapitel, beziehungsweise der nächste Vers. Und da steht, und der Teufel, der sie verführte, wurde geworfen in den Pfuhl von Feuer und Schwefel, wo auch das Tier und der falsche Prophet waren, und sie werden gequält werden Tag und Nacht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wir haben mal wieder diesen Gedanken. Es wird so lange passieren, bis es vollendet ist. Und ich glaube, beim Teufel wird es etwas länger dauern als bei einem normalen Menschen. Ganz einfach, weil Jesus auch an anderer Stelle sagt, dass besonders er darunter leiden werden muss, was er so getan hat, was er den Menschen getan hat. Und die Resultate von des Teufels Wirken, die sehen wir in der heutigen Gesellschaft mehr als deutlich. Ja, die ganzen Kriege und alle Missverständnisse und Probleme, die wir in dieser Welt haben, kommen ursprünglich von ihm. Ewig bedeutet bis ans Ende der Zeiten in diesem Kontext. Das steht hier in der Bibel, in diesem Bibelvers drin. Das heißt, das Resultat ist wieder das endgültige Resultat. Es ist wieder das Resultat, was ewig bleiben wird. Das bedeutet aber nicht, dass die Strafe ewig sein wird. Wir haben schon gelesen in diesem Text ansatzweise, dass auch der Teufel und seine Engel Strafen erleiden werden müssen. Dass sie damit leben werden müssen, dass ihre Rebellion, die sie angezettelt haben und ihr ganzes Verdrehen von Gottes Gesetz und von seiner Gerechtigkeit, dass diese ganze Geschichte letztendlich für sie ja auch Konsequenzen haben wird. Und die wollen wir heute auch ein kleines bisschen nachlesen. Wir gehen zurück in den 2. Petrus und lesen dort 2. Petrus 2, Vers 4. Da steht Folgendes: Denn Gott hat selbst die Engel, die gesündigt haben, nicht verschont, sondern hat sie mit Ketten der Finsternis in die Hölle gestoßen und übergeben, damit sie für das Gericht festgehalten werden. Und hat die frühere Welt nicht verschont, sondern bewahrte allein Noah, den Prediger der Gerechtigkeit, mit 7 anderen, als er die Sintflut über die Welt der Gottlosen brachte. Hier findet man noch einen Vergleich mit der Sintflut, wo ja dieses Jahr der Film ins Kino war, der leider ein ziemlich falsches Bild von Noah gezeichnet hat. Ebenso wie die Menschen gewissermaßen den ewigen Tod sterben werden müssen, wenn sie Gott nicht nachfolgen, wenn sie weiterhin ihrer Boshaftigkeit nachgehen, ihrem Egoismus, und wenn sie weiterhin gegen Gott rebellieren, in Anführungszeichen, ihn für ungerecht erklären in der Öffentlichkeit, wenn sie ihn angreifen, förmlich, werden sie mit dieser Konsequenz leben müssen. Sie werden mit der Konsequenz leben müssen, dass sie den ewigen Tod sterben müssen, aber auch die Engel, die Gott von Anfang an verklagt haben, den ewigen Tod sterben müssen. Und Offenbarung 20, Vers 9 gibt dann noch ein genaueres Beispiel oder eine genauere Beschreibung, wie diese Sache passieren wird. Da steht: Und sie stiegen herauf auf die Ebene der Erde und umringten das Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt, und es fiel Feuer vom Himmel und verzehrte sie. Ich möchte die Situation in der Offenbarung kurz erklären, weil diesen einzelnen Vers da herausgenommen, das ist gewissermaßen ein bisschen schwierig zu verstehen. Es wird 2 Auferstehungen geben, davon werden wir gleich nochmal lesen. Eine wird stattfinden, wenn Jesus das erste Mal auf diese Erde wiederkommt. Diese erste Auferstehung wird denjenigen gelten, die sich für Christus entschieden haben und die mit ihm zusammen ihr ganzes Leben gelebt haben. Und dann werden diese gewissermaßen hinweggezogen und werden 1000 Jahre mit Christus lang regieren, so steht es in der Bibel. Und damit ist gemeint, dass sie nachvollziehen können, warum ist ein Mensch zum Beispiel jetzt dabei und warum ist ein anderer Mensch tot. Das wird passieren in diesen 1000 Jahren. Und dann wird am Ende der 1000 Jahre der Teufel freigelassen, der zu diesem Zeitpunkt auf einer leeren Erde gefangen ist. Und dann wird er letztendlich noch einmal ausziehen mit denjenigen, die sich gegen Gott entschieden haben, die dann aufstehen werden. Sie werden gemeinsam das Volk Gottes, was zu diesem Zeitpunkt in einer Festung lebt, nochmal angreifen und werden nochmal versuchen, Gottes endgültige Regierung zu vernichten, ihr ein Ende zu machen. Und dann steht hier, passiert dieses Gericht, das Feuer vom Himmel fällt und diejenigen verzehrt. Das heißt, wenn wir von der Hölle reden, reden wir nicht von einem Ort, wie es landläufig die Meinung gewesen ist. Dann reden wir nicht von einem ewig brennenden Feuer, sondern wir reden davon, dass diejenigen, die sich gegen Gott entschieden haben, die nicht mit ihm leben wollen, dass diejenigen dann eben diese Konsequenzen ertragen müssen. Und das bedeutet nicht, finde ich jedenfalls, dass das eine so schlimme Strafe wie dieses ewig brennende Höllenfeuer ist, wo man Jahrtausende lang schmoren muss und wo man Jahrtausende lang ein ganz, 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 ganz große Schmerzen am eigenen Körper erleiden muss. Das finde ich persönlich eine wesentlich humanere Strafe, wenn ich das mal so sagen darf, wenn das vielleicht ein bisschen komisch klingt. Wir haben noch weitere Texte. Und zwar in 1. Thessalonicher 4, Vers 16 und 17. Den haben wir gestern schon mal gelesen. 1. Thessalonicher 4, Vers 16 bis 17. Da steht Folgendes: Denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Befehl ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen wird, herabkommen vom Himmel. Und zuerst werden die Toten, die in Christus gestorben sind, auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, auf den Wolken, in die Luft, dem Herrn entgegen. Und so werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. Hier sehen wir, dass von einer ersten Auferstehung geredet wird. Zuerst werden die aufstehen, die in Christus gestorben sind, werden mit denen entrückt, die mit Jesus Christus gelebt haben zu der Zeit, wo er wiederkommt. Und ich persönlich freue mich auf diesen Tag, weil es ein wunderschöner Tag sein wird. Ich meine, es wird zu diesem Zeitpunkt das ewige Leben starten. Und was kann man sich mehr wünschen als ein Leben, was wirklich ewig ist, wo man einen Körper hat, der nicht mehr krank werden kann und wo es dann eine wirklich vollständige Liebe auf dieser Erde geben wird. Nicht auf dieser Erde, sondern zu dem Zeitpunkt noch im Himmel, aber dann wesentlich später auf einer neuen Erde, die Gott schaffen wird. Ein weiterer Text unterstützt diesen Fakt dieser zwei Auferstehungen, von denen ich geredet habe. Und zwar ist der in Johannes 5, Vers 28 bis 29. Da steht drin: Wundert euch darüber nicht, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden. Und werden vorgehen, die Gutes getan haben zur Auferstehung des Lebens. Hier haben wir die erste Auferstehung, die aber Böses getan haben zur Auferstehung des Gerichtes. Wir haben zwei Auferstehungen in der Bibel. Die erste wird passieren, wenn Jesus das erste Mal wiederkommt. Und dann wird er noch die anderen zum Gericht rufen. 1000 Jahre später, wie ich das schon mal angedeutet habe. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Die dürfen wir nicht vergessen. Es wird nicht alles auf einmal passieren, sondern es liegen zwischen den zwei Prozessen 1000 Jahre. Und die 1000 Jahre, für die hat sich Gott entschieden, damit jeder, der im Himmel in diese Bücher reingucken kann, der die Möglichkeit hat, nachzuvollziehen, was Gottes Urteil ist, damit man wirklich prüfen kann, ist Gott wirklich ein gerechter Gott oder ist er es nicht? Denn das ist die Frage, die wir Menschen uns heute stellen. Das ist die Frage, die sich viele Menschen auf der Straße draußen stellen, die sich unter anderem auch schon die Bild-Zeitung kurz nach dem 11. September gestellt hat. Wie kann ein gerechter Gott sowas wie den 11. September zulassen? Ja? Und diese Frage wird dann ein für alle Mal endgültig beantwortet. Gott möchte, dass das Universum komplett von Sünde frei wird. Er möchte, dass dieses Leiden, was auf dieser Erde stattfindet, dass dieses Leiden ein Ende hat. Und das ist der Grund, warum er leider, und ich wette, das tut ihm sehr weh, viele, viele Menschen leider in den ewigen Tod schicken muss. Weil er sagt, dass die Sünde ein Ende haben muss, dieses Leid ein Ende haben muss. Und Gott schaut sich diese Erde ganz besonders an. Er schaut sich an, wie Menschen sich gegenseitig wehtun, wie Menschen sich gegenseitig verletzen. Er sieht die ganzen Kriege, die hier passieren. Er sieht jedes weinende Kind. Er sieht jedes Missbrauchsopfer. Er sieht alle Dinge, die auf dieser Welt passieren und die wirklich schlimm sind. Er sagt, das muss Konsequenzen haben. Das muss ein Ende haben. Zum einen sollen die, die gelitten haben, die Möglichkeit haben, in einem ewigen und besseren Leben zu leben. Zum anderen sollen die, die sich gegen Gott entschieden haben und die gegen ihn gehandelt haben, sollen die auch ihre Konsequenzen für ihre Taten tragen müssen. Das Wichtige bei dieser Sache ist, dass man nicht vergisst, auch jemand, der missbraucht hat, jemand, der jemanden anderes missbraucht hat, kann die Vergebung der Sünden empfangen. Das bedeutet jetzt nicht, dass wenn jemand jemanden missbraucht hat, dieser nicht sich entscheiden kann, dann doch noch Gottes Wegen zu folgen. Es gibt viele Menschen, die das getan haben und ihre Motive sind definitiv echt. Das sollten wir bei dieser Sache auch bedenken. Aber wenn der Mensch sich entscheidet, mit diesem ganzen Blödsinn, den er in seinem Leben tut, mit der Sünde aufzuhören, wenn er sich für Gott entscheidet und sich entscheidet, von ihm verändern zu lassen, dann wird das Leben nachhaltig beeinflussen. Wird das dafür sorgen, dass man immer mehr nach den Motiven Gottes handelt, weniger nach diesen Maßstäben, die in dieser Welt stattfinden. Ich persönlich denke, dass es heute leichter ist, ein Straftäter zu werden, weil man sieht es überall im Fernsehen. Sieht im Fernsehen, wie das einem vorgemacht wird, diese ganzen Dinge. Ich bin mir sicher, dass viele Leute sich davon inspirieren lassen. Gott selbst leidet darunter, dass Menschen eines Tages den ewigen Tod sterben müssen. Das ist leider so. Und er hat aber gesagt, diese Konsequenz muss sein, weil diese Menschen wollen nicht dabei sein, diese Menschen wollen sich nicht für ihn entscheiden, was nicht bedeutet, dass er ein Diktator ist, es bedeutet einfach nur, dass er eine sündige Welt nicht einfach sich selbst überlassen will. Und ich denke, wenn diese Erde weiter bestehen würde, wenn die Menschen, nachdem Jesus wiedergekommen ist, die Menschen, die mit ihm leben wollten, entrückt wurden und auf dieser Erde, er diese Erde alleine lassen würde, würde das pure Chaos ausbrechen. Und ich will gar nicht ermessen, was da noch alles passiert. Ich meine, wir schauen uns jetzt schon diese Welt an und sehen, dass sie nicht funktioniert. Ich habe noch einen letzten Text, den ich mit Ihnen lesen möchte. 1. Timotheus 2, Vers 4 bis 6. Da steht drin, welcher will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn es ist ein Gott, ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch, Christus Jesus, der sich selbst gegeben hat für alle zur Erlösung, dass dies zu seiner Zeit gepredigt werde. Die Frage ist, die sich heute stellt, wenn Sie sehen, Gott leidet selber darunter, was auf dieser Welt passiert. Gott leidet selber darunter, wie sich seine eigenen Geschöpfe verstümmeln. Gott leidet selber darunter, dass seine Geschöpfe nicht auf ihn hören wollen und nicht seine Liebe in Anspruch nehmen wollen. Die Frage ist, möchten Sie gerettet werden? Möchten Sie sein Geschenk der Erlösung annehmen? Er selbst ist auf diese Erde gekommen, hat sich ans Kreuz hängen lassen, hat sich von Menschen beleidigen lassen, schlagen lassen und hat die ganze Härte der Schuld dieser Welt getragen. Sind Sie bereit, Jesus in Ihr Leben aufzunehmen und diese Erlösung durch Jesus Christus anzunehmen? Wohin uns unsere Werke führen, das sehen wir auf dieser Welt sehr, sehr viel. Wir sehen es draußen vor der Tür. Wir sehen es in den Nachrichten, wenn wir Fernsehen schauen. Wir sehen es auch teilweise in gespielten Serien und Filmen. Wir sehen auch, dass die Menschheit ihrer eigenen Bosheit nicht mehr Herr werden kann. Wir sehen, dass böse Menschen wie zum Beispiel IS-Terroristen so in ihrer Boshaftigkeit geblendet sind, dass sie denken, das, was sie tun, ist etwas Gutes. Gott selbst will ihnen helfen, dass sie ein anderer Mensch werden können. Sie Möglichkeit haben, sich zu verändern. Er sagt selbst, durch seinen Apostel Paulus, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Altes ist vergangen, Neues ist geworden, siehe, ein neuer Mensch. Er möchte sie verändern. Und er möchte auch noch an mir viele Dinge verändern, die in meinem Leben nicht richtig laufen. Wollen Sie gerne ein neuer Mensch werden und Jesus in Ihr Leben einladen? Sie können es tun. Ich habe auch heute Abend wieder verschiedene Angebote für Sie. Das erste Angebot ist ein Buch, was wir Ihnen schenken möchten heute Abend. Das ist das Buch Licht am Ende des Tunnels, die Wahrheit über das Leben nach dem Tod. Von einem sehr bekannten Autor, zumindest innerhalb unserer Kirche ist er sehr bekannt, von Mark Finlay. Dieses Buch möchten wir Ihnen schenken, das dürfen Sie gern mitnehmen. Sie können auch die Vorträge der vergangenen Tage mitnehmen, über die Wiederkunft Jesu zum Beispiel oder über die Zukunft Europas oder auch über die USA in der biblischen Prophetie. Und Sie haben die Möglichkeit, wenn Sie möchten, mit uns zusammen die Bibel zu studieren. Sprechen Sie uns ganz einfach an, wir sind für Sie da. Sie haben die Möglichkeit, mit uns zusammen alle Themen, die Sie wünschen, in der Bibel durchzustudieren. Und natürlich haben Sie auch die Möglichkeit, sich für Jesus Christus als Ihren Herrn und Erlöser zu entscheiden. Ich würde mich freuen, wenn Sie eine dieser Entscheidungen treffen. Ich möchte zum Abschluss mit uns beten und dann werde ich Ihnen verraten, über was, für welches Thema es morgen geht. Denn heute habe ich mir extra einen Flyer mit nach vorn genommen. Vater im Himmel, ich danke dir vielmals, dass du uns die Möglichkeit gibst, dir zu folgen. Dass du uns die Möglichkeit gibst, dass wir uns von dir verändern lassen. Dass du uns die Möglichkeit gibst, dass wir andere Menschen werden können. Herr, du bist auf diese Welt gekommen und hast dich für uns ans Kreuz nageln lassen. Und du hättest es für einen einzigen Menschen getan, der in Sünde gefallen ist. Ich bitte dich, dass du uns veränderst. Dass du uns hilfst, dich anzunehmen und dass du uns hilfst, dich als unseren Herrn und Erlöser zu sehen. Ich bitte dich, Herr, mach uns Mut und zeig uns deine Liebe jeden Tag neu. Beschütze jeden einzelnen Menschen, auch jetzt auf dem Weg nach Hause, und hab Dank dafür. Amen. Morgen geht es um ein etwas weniger brisantes Thema. Heute hat man ja das Thema, gibt es die ewig brennende Hölle? Wir sind zum Schluss gekommen, nicht. Und ich bin auch ehrlich gesagt sehr dankbar dafür. Morgen geht es um ein anderes Thema. Morgen geht es um das Thema, warum gibt es so viele Kirchen? Denn über diesen ganzen Kirchenwust, der in dieser Welt existiert, kann man ja manchmal so den Überblick verlieren. Und dann hat auch noch jeder eine eigene Theologie. Wir schauen uns morgen an, welche Kirche oder beziehungsweise welche Kirchen es gibt, warum es sie gibt. Und wir schauen uns morgen auch an, anhand welcher Kriterien man finden kann, welche Kirche für einen selbst die richtige ist. Ich wünsche Ihnen Gottes Segen für den heutigen Abend und würde mich sehr freuen, wenn Sie morgen wieder vorbeikommen. 19.30 Uhr geht es los und natürlich können Sie auch, wenn Sie nicht können, per Livestream zuhören. www.adventgemeinde-riesa.de. Dankeschön.